Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Wie viel Politik gab es zur Eröffnung der 77. Filmfestspiele von Cannes? Wie viel Stoff steckte Alice Munro in ihre kurzen Geschichten? Und wie viel Knausgård ist im neuen Roman des Norwegers? Alle wollen wieder auf die Palme. Denn heute haben in Cannes die internationalen Filmfestspiele begonnen, um am 25. Mai die Goldene Palme für den besten Wettbewerbsfilm zu vergeben. Eröffnet wurde die 77. Ausgabe von Juliette Binoche und Meryl Streep.
Je déclare le 70e Festival de Cannes ouvert.
Bevor dem Festivalpublikum an der heute verregneten Côte d'Azur der französische Eröffnungsfilm The Second Act gezeigt wurde, bekam Meryl Streep, die zum ersten Mal nach 35 Jahren wieder auf dem Festival ist, hörbar gerührt vom Festivalchef die goldene Ehrenpalme überreicht.
First I want to thank Thierry Frémaux, who weighed in on the decision to invite me back to Cannes after 35 years. I'm so grateful to receive this honor from this great artist and from you all.
Patrick Wilinski ist auch in diesem Jahr unser Cannes-Filmegucker. Ist Cannes mit der dreifachen Oscar-Gewinnerin wieder ein elegant charmanter Coup gelungen?
Ja, das würde ich schon sagen. Das wäre ein sehr bewegender Auftritt von einer erstmal sehr unglaublich coolen Meryl Streep, die dann auch sehr gerührt war. Sie war ja wirklich lange abwesend. Sie hat ja zuletzt 1989 die Palme als beste Schauspielerin hier bekommen. Und Juliette Binoche, die hielt die Laudatio. Das ist ja die neue Europäische Filmakademie-Präsidentin. Und Juliette Binoche betonte diese Karriere von Streep als eine Frau, die es geschafft hat in einem Geschäft, das es ja Frauen so schwer macht. Und beide haben dann auch geweint, als Binoche gesagt hat, du hast verändert, wie ich Frauen im Kino wahrnehmen konnte. Das war mal anders vor dir und nach dir. Das war wieder anders, als Frau zu arbeiten in diesem Geschäft. Und das war sehr eindrücklich und plötzlich merkte ich auch, dass an diesem ganzen Eröffnungsabend nur Frauen sprachen. Von der Moderation bis zur Jurypräsidentin war das ein reiner Abend von, wie man so schön sagt, starken Frauen.
Vorab wurde ja gemutmaßt, MeToo-Enthüllungen würden diese Eröffnung erschüttern. Dem war also nicht so?
Jein, also wir haben schon einen MeToo-Fall. Das Modemagazin Elle hat heute veröffentlicht, dass 9 Frauen den französischen Großproduzenten Alain Sartre beschuldigen, sie sexuell missbraucht zu haben. Das ist ein sehr bekannter Name, der hat auch über 50 Filme hier in Cannes gezeigt. Aber angekündigt war ja etwas ganz anderes. Hier wurde eine ominöse schwarze Liste erwartet mit 10 Namen von angeblichen Tätern. Aber mittlerweile hat das Medium, das diese Liste angeblich haben sollte, alles dementiert. Diese Liste gab es nicht. Was wir aber lernen konnten in dieser Phase vorab, wie unglaublich aufgeregt die französische Öffentlichkeit mit diesem MeToo-Thema weiterhin fremdelt. Gegner und Befürworter geraten da laut aneinander. Alles wirkt so unversöhnlich und ist noch wirklich lange nicht aufgearbeitet. Selbst das französische Parlament hat ja kürzlich einen Untersuchungsausschuss ins Leben gerufen, um diesen sexuellen Missbrauch in der Filmwelt zu untersuchen. Und daran erkennen wir, wie heilig das Kino in Frankreich ist und wie sehr man noch Hemmungen hat, sich diesem Nationalheiligtum zu nähern. Dabei braucht man eigentlich keine Angst zu haben, sagte die Jurypräsidentin Greta Görwig heute. Denn alles, was für Frauen gut ist, sei am Ende auch gut fürs Kino. Und ich finde, da hat sie recht.
Festivaldirektor Thierry Frémaux hat für dieses Jahr das Motto ausgegeben, möglichst wenig Politik, dafür umso mehr Film. Ist das praktisch zu verstehen?
Ja, eigentlich schon. Also hier wird alles probiert, damit nichts und niemand das Scheinwerferlicht vom Programm und den Filmen stehlen kann. Also die Stadt Cannes hat alle politischen Demonstrationen und Kundgebungen im und rund um den Palast verboten. Das wird von der Polizei hier auch rigoros durchgesetzt. Dennoch schaffen es Aktivisten immer mal wieder auf den roten Teppich. Ich vermute, das wird dieses Jahr wieder passieren. Aber die Sicherheitsvorkehrungen sind deshalb auch so hoch, weil man natürlich Solidaritätskundgebungen für Palästina erwartet. Man hat sehr wohl gesehen, was beim ESC letzte Woche in Malmö passiert ist. Aber Cannes, das gehört auch zu diesem Festival in den letzten Jahren, die manövrieren immer irgendwie sehr clever an diesen Krisen vorbei. Es sollte ja heute auch einen Großstreik der Festivalmitarbeiter geben, die das ganze Festival lahmlegen wollten. Und schon gibt es Verhandlungen hinter den Kulissen. Cannes ist eben am Ende too big to fail für die französische Kulturpolitik, aber auch für die Kinowirtschaft. Das wird sich auch dieses Jahr zeigen.
Der Eröffnungsfilm war ein französischer, auch wenn ich jetzt den Titel auf Englisch sage, The Second Act. Worum geht's?
Ja, das ist ein sehr durchgeknalltes Spiel mit einer Film-im-Film-Dramaturgie. Erst sehen wir einen sehr schlechten Beziehungsfilm mit Louis Garrel, der einen Mann spielt, der seine Freundin treffen soll. Dabei hat er seinen besten Kumpel und sagt ihm, du, verführ mal meine Freundin, damit ich sie endlich los bin. Und wir fragen uns so, was ist das denn für ein Film? Und plötzlich beginnt der Metafilm, also diese Schauspieler treten heraus. Wir merken, aha, wir sind bei Dreharbeiten. Und es beginnt so ein erstmal lustiges, schräges Kaleidoskop von so narzisstischen eitlen Stars, also Vincent Lindon, Louis Garrel oder Léa Seydoux, die spielen so gegen ihr eigenes Image, die nehmen sich aufs Korn, die beschweren sich über die schlechten Arbeitsbedingungen, die fragen, wozu soll man überhaupt noch Schauspielern in einer Welt, wo so viele Kriege und Konflikte gibt. Und das wäre vielleicht auch als Satire etwas konventionell, wenn der Regisseur Quentin Dupieux uns nicht erklären würde, der Film, der hier gedreht wird, der wird von einer KI gedreht. Und plötzlich stellen sich ganz andere Fragen, denn die KI kommt am Ende des Drehtages zu den Schauspielern und sagt, ihr habt den Text nicht richtig drauf gehabt, ich kürze euch die Honorare, ich muss das jetzt alles selber einsprechen lassen. Und in dem Moment wird unter dieser satirischen Oberfläche ein anderer Film deutlich. Einer, der fragt, wie wird das Filmemachen der Zukunft sein? Und plötzlich wird das Ganze auch ernst und philosophisch und sehr überraschend.
Also war das nicht nur ein smart komödiantischer Einstieg, sondern eigentlich ein wichtiges Statement?
Ja, eigentlich schon. Na klar, der Film könnte alles noch ein bisschen vertiefen. Manchmal bleibt es etwas skizzenhaft, ist auch ein sehr kurzer Film, was auch nicht so schlecht ist. Aber es ist natürlich ein Ort hier Cannes, wo wir jedes Jahr hinfahren, um uns zu fragen, wo steht das Kino eigentlich? Was ist die Standortbestimmung dieser Kunstform? Und da ist natürlich die Frage, wie Filme entstehen werden in der Zukunft, wie schwierig der menschliche Faktor ist und was die KI machen könnte, natürlich ein sehr relevantes Thema. Und dadurch ist das ein sehr, sehr cleverer Film für die Eröffnung von Cannes.
Haben Sie am Programm dieser Ausgabe denn schon ausmachen können, wo Cannes nun tatsächlich steht in diesem Jahr mit seinem Programm?
Also man kann schon erkennen, dass es wenig radikale Filmemacher gibt. Ich glaube, die großen Filmexperimente werden wir nicht sehen. Cannes setzt und sucht stärker nach kommerziell ansprechenden Projekten, was vor allem bedeutet Genre-Kino, wo man nur hinguckt. Also es ist gar nicht mehr ausgeschlossen, dass Horrorfilme, Western, Fantasy, Sci-Fi-Epen ganz normal im Wettbewerb laufen und quer durchs Programm verteilt sind, weil das zieht die Leute an. Cannes sucht nach einem Kino, nach einem Rezept für ein Publikum der Zukunft. Und ich bin wirklich gespannt, auf welche Antworten dieses Festival in den nächsten 10 Tagen kommen wird.
Unser Filmkritiker Patrick Wilinski über das 77. Internationale Filmfestival in Cannes, das heute begonnen hat. Spät begann Alice Munro, ihre erste Kurzgeschichtensammlung zu veröffentlichen. Spät bekam die Kanadierin 2013 den Literaturnobelpreis. Nun ist die Schöpferin feinst geklöppelter Prosa, deren Ende am Anfang nie abzusehen ist, im Alter von 92 Jahren gestorben. Schon auf dem Schulweg hat sie sich Geschichten ausgedacht und je älter sie wurde, machte sie sich selbst zur Heldin, erzählte sie.
I made stories up all the time. I had a long walk to school and as I got older, the stories would be more and more about myself as a heroine in some situation or other.
92 Jahre alt ist Alice Munro geworden. Vor über 10 Jahren hörte sie auf zu schreiben. Literaturkritikerin Manuela Reichert ist am Telefon. Wieso hat sie in den 50er und 60er Jahren immer nur häppchenweise ihre Short Stories veröffentlicht und nie einen Roman?
Ja, sie selber hat mal gesagt, sie habe versucht, einen Roman zu schreiben, weil sie dachte, das sei doch die Königsdisziplin für Autoren und Autorinnen. Aber irgendwie habe ihre Zeit nie dafür gereicht. Das war natürlich untertrieben. Sie konnte eben etwas, was ja Romanschriftsteller nicht unbedingt können, nämlich auf ganz knapper Form wirklich von einem ganzen Leben erzählen. Also wo andere Autoren und Autorinnen 400 Seiten brauchen, waren das bei ihr vielleicht 15. Und das war ein unglaubliches Können, was sie hatte und ihre Geschichten. Man hat sie oft mit Tschechow verglichen, weil man gesagt hat, dass so wie bei ihm eine Geschichte, ohne dass viel passiert, so eine Tiefe, ein Abgrund sich von Seelen auftut. Und das war bei ihr eben auch so. Also sie hat keinen Roman geschrieben, Gott sei Dank, kann man sagen. Deswegen hatte sie viel Zeit und sie hat an ihren Geschichten wirklich sehr, sehr gearbeitet. Sie hatte viel Zeit, um ihre Geschichten zu schreiben. Auch meistens nicht mehr als 2 im Jahr.
Zwei im Jahr, und das heißt 1968, glaube ich, kam die erste Sammlung heraus. Das heißt, sie hat dann darauf geachtet, auch ein sozusagen Kompendium zu haben, das sich dann lohnt. Und vorher wurde mal hier und da was veröffentlicht. Wie war das für Sie in der Zeit mit Ihren Kindern?
Naja, sie hat als ganz junge Frau in so einer Studentenzeitschrift veröffentlicht. Dann hat sie eben Kinder bekommen, hat geheiratet. Sie kam ja aus sehr armen Verhältnissen, also sehr einfachen Verhältnissen, und hatte ein Stipendium für die Universität. Und es war dann aber ein Stipendium, was eben auf Zeit begrenzt war. Dann hat sie ihren ersten Mann kennengelernt, kriegte Kinder. Für sie war immer ganz wichtig, das hat ihre Tochter Sheila Munro einmal gesagt, die übrigens ein sehr schönes Buch über ihre Mutter geschrieben hat. Ihr war es immer wichtig, beides zu haben, sowohl Schriftstellerin zu sein, wie auch Familie, Kinder zu haben. Und ihr erstes Buch erschien dann wirklich, da war sie schon Anfang 30, und ist aber dann sehr schnell sehr berühmt geworden, jedenfalls im angloamerikanischen Raum.
Sie haben gesagt, ein ganzes Leben in ganz kurzer Form. Mich hat immer wieder das Feingewoben alltägliche ihre Geschichten einerseits und dann die Brutalität andererseits erschüttert. Beides kommt so leise durch die kalte Küche der kanadischen Provinz. Ging es Ihnen anders?
Nee, das ist wirklich so, dass man nie genau weiß, wie die Geschichten ausgehen. Also diese Biografien, von denen sie erzählt, gewinnen ja auch nicht in erster Linie durch Handlung an Bedeutung, vielmehr durch Töne, Stimmungen. Da gibt es dann so ganz schnell aufflammende Gefühle, Wendungen, und dann gerät man tatsächlich mit großer Faszination in den Sog dieser Geschichten, also dieser Liebes- und Lebensgeschichten, die von allem handeln, was unser Leben ausmacht. Also von dem, womit wir es immer zu tun haben, Familie, Kinder, Liebe, Ehe, das Verhältnis zwischen Müttern und Töchtern. Es geht um Freundinnen, ums Alter, um Sex nicht zuletzt. Ich fand das bei Alice Munro auch immer ganz besonders, dass sie das konnte. Das ist ja eine der schwersten Disziplinen, über Sex zu schreiben. Und das konnte sie so, dass man manchmal auch wirklich lachen musste.
Und das Ganze ohne Happy End.
Meistens ohne Happy End, wobei, was ist ein Happy End? Also in einer meiner Lieblingsgeschichten, was in Erinnerung bleibt, ist es am Ende kein Happy End, aber sie erinnert sich an eine ganz zentrale Szene, wo in der wichtigsten Affäre, die sie in ihrem Leben je hatte, das heißt eigentlich nur einen Nachmittag mit einem fremden Mann, den sie gerade kennengelernt hat, die Heldin, am Ende wird ihr dann plötzlich klar, was damals wirklich gewesen ist. Das ist kein Happy End, aber es ist ein großartiger Schluss.
Müssen wir eigentlich extra erwähnen, dass Frauen immer im Mittelpunkt ihrer Geschichten standen?
Ganz viel, ja. Zum Glück, kann man sagen. Und wichtig ist auch, dass sie selber hat ja mal gesagt, als sie jung war, hat sie über junge Frauen und Kinder geschrieben, später über Frauen im mittleren Alter. Und als sie alt war, dann über alte Frauen. Aber es gibt auch eindrucksvolle Geschichten, in denen Männer im Zentrum stehen. Nicht so viele, aber ich erinnere mich zum Beispiel an den Film, an die Geschichte Der Bär kletterte über den Berg. Die Geschichte ist verfilmt worden mit Julie Christie. Das ist eine Geschichte aus dem Jahr 1999. Und da geht es tatsächlich um einen Mann, der seine Frau in ein Demenzheim bringen muss. Also sie ist dement und wird dahin gebracht. Und diese Geschichte, nicht aus seiner Perspektive allein, aber mit dem Blick auf ihn, da kann man dann auch sehen, dass sie das alles konnte. Sie konnte eben wirklich Menschen beschreiben, wie das wenige andere Schreibende konnten.
2012 hat sie tatsächlich angefangen zu vergessen und das Schreiben aufgegeben. Ihr letztes Buch heißt Liebesleben. War das unverändert stark?
Ja, ich finde ja, also ich fand diesen Titel auch immer so toll, nicht Dear Life heißt der im Original, 2012 erschien bei uns 2013, aber dieses Liebesleben kann man ja unterschiedlich, entweder Liebesleben oder Liebesleben.
So ist es.
Kann man das aussprechen, und so ist dieser Band auch, wo sie dann auch wirklich autobiografische Spuren verfolgt hat. Ja, das war auch ein sehr, sehr starkes Buch, wie ich fand, und eins, was einem in Erinnerung bleibt. Also das war ja auch immer, wie gesagt, ihr Thema. Was bleibt in Erinnerung?
Manuela Reichert über Literaturnobelpreisträgerin Alice Munro, die mit 92 Jahren gestorben ist. dass Björn Höcke bei einer Wahlkampfveranstaltung eine Losung der SA laut ausgesprochen hat, ist unstrittig. Nur will der Spitzenkandidat der AfD in Thüringen und beurlaubte Geschichtslehrer nicht gewusst haben, was er da sagte. Heute Abend ist Björn Höcke wegen der Verwendung verfassungswidriger Äußerungen verurteilt worden.
100 Tagessätze a 130 Euro. So lautet das Urteil der 5. Großen Strafkammer am Landgericht in Halle an der Saale. Damit bleibt das Gericht deutlich hinter den Forderungen der Staatsanwaltschaft zurück. Die hatte eine Freiheitsstrafe von einem halben Jahr ausgesetzt zur Bewährung gefordert. Dazu eine Geldstrafe von 10.000 Euro. Die Verteidigung hingegen hatte auf Freispruch plädiert. Angeklagt war Höcke wegen einer Rede auf einer Wahlkampfveranstaltung der AfD in Merseburg in Sachsen-Anhalt im Mai 2021. Dort hatte er mit den Worten geendet: Alles für die Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für Deutschland. Und bei diesem letzten Abschnitt handelte es sich nach Auffassung des Gerichts um die Losung der SA, der paramilitärischen Sturmabteilung der NSDAP. Höcke selbst erhielt vor der Urteilsverkündung das letzte Wort. Er beteuerte erneut seine Unschuld. Der Staatsanwaltschaft warf er mangelnde Neutralität vor. Der AfD-Politiker beklagte eine massive Einschränkung seiner Meinungsfreiheit. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Eine Revision am Bundesgerichtshof ist möglich.
Andreas Kemper ist Soziologe und recherchiert seit mehr als 10 Jahren zur AfD und zu Björn Höcke. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Eine Geldstrafe, keine Bewährungsstrafe, die die politische Karriere einschränkt. Für Sie ist das wohl kein angemessenes Urteil.
Ja, erstmal hatte ich tatsächlich auf eine Bewährungsstrafe gehofft, weil ich denke, dass Björn Höcke eine Geldstrafe wegsteckt. Allerdings ist er jetzt auch vorbestraft, das heißt, er hat über 90 Tagessätze bekommen. Und was wichtig ist, es folgt ja noch ein zweiter Prozess, der auch sehr wahrscheinlich in Halle stattfinden wird, wegen einer weiteren Äußerung, die er in Gera getätigt hat.
Meinen Sie also, dass man das Urteil abwarten muss, bis man die Frage stellen kann, ob Prozesse gegen Höckes Nazi-Jargon ausreichen, um seine Sprache einzuhegen?
Also ich finde diese Prozesse sehr wichtig. Allerdings finde ich noch viel wichtiger, dass es ein zivilgesellschaftliches Engagement gibt, dass die Menschen sich darüber empören, dass sie auf die Straße gehen, dass es nie wieder Faschismus geben darf, auch nicht in einer sprachlichen Vorbereitung.
Wir befinden uns im Wahlkampf. Es ist die Frage, inwiefern er ja mit diesem Jargon auch Wähler anzieht.
Ich glaube, Höcke ist gar kein Populist. Ne? Also es wird ja immer wieder gesagt, die AfD, das sind Rechtspopulisten, die wollen provozieren und so weiter. Aber ich glaube, Höcke will gar nicht provozieren. Im Gegenteil, Höcke hält sich zurück. Und ich glaube auch, er gewinnt nicht unbedingt Wähler, wenn er die Nazisprache spricht. Was Höcke will, ist, dass er den Jargon erweitert, dass es plötzlich wieder möglich wird, NS-Begriffe, die tabuisiert waren, wieder sprachfähig zu machen.
Sie beschäftigen sich intensiv mit seiner Sprache. Wie groß schätzen Sie Höckes Chuzpe ein, historisch verbriefte NS-Begrifflichkeiten in seinen AfD-Reden unterzubringen, eben genau mit dem Ziel, das Sie gerade kurz angerissen haben?
Ich habe 2016, 17 bereits Artikel dazu geschrieben, weil mir aufgefallen ist, dass er sehr, sehr viele NS-Begriffe, also typische NS-Rhetorik, eingebaut hat. Eine Tatelite, Volksverderber, dass er hofft, dass es ein 1000-jähriges Deutschland gibt, aber er sprach auch vom Mythos und des Reiches und so weiter. Eine unglaubliche Anzahl von NS-Begriffen, und das ist halt kein Zufall, sondern das macht er mit Absicht. Er will halt wieder so sprechen können, wie im Nationalsozialismus gesprochen wurde. Und da ist nochmal wichtig, dass für die Nationalsozialisten Sprache ja auch sehr wichtig war. Im Nationalsozialismus gab es ja das Propagandaministerium. Goebbels war die Sprache extrem wichtig. Nur ist die Sprache der Rechten eine andere Sprache als eine demokratische Sprache. Bei der demokratischen Sprache geht es um Argumente. Das beste Argument setzt sich durch und entsprechend muss auch die Sprache dann sein. Es wird dann vielleicht auch eine komplizierte Sprache. Bei der rechten Sprache, wo es dann halt um eine Volk-Führer-Kombination geht, da geht es ja gar nicht um demokratisches Argumentieren, sondern da geht es um Freund-Feind-Bestimmung. Und dafür ist die Sprache da. Bist du für uns oder bist du gegen uns? Sagst du Heil Hitler oder sagst du nicht Heil Hitler? Ne, und so ungefähr ist dann die Sprache der Rechten zu sehen. Da geht es um Zusammengehörigkeit. Und ich glaube, da ist dann auch alles für Deutschland wichtig, weil dann der Bogen gespannt wird von dem Nationalsozialismus zur Aktualität und dann halt zur Revolution.
Ist für Sie Höcke ein Antreiber oder ein Ausführer?
Ich denke, er ist auf jeden Fall ein Antreiber. Also er folgt nicht irgendwelchen Befehlen, die hinter ihm stehen. Ich glaube auch nicht, dass das Institut für Staatspolitik, was sich jetzt gerade aufgelöst hat, was so eine Art Think Tank der Rechten ist, dass die ihm Sachen vorgeben. Also sein Vater hat schon die Bauernschaft abonniert. Das war ein verbotenes Nazi-Heft. Ich denke, das ist in Höcke drin. So ist er sozialisiert und er möchte gerne, dass das vorangebracht wird. Also er hofft auf einen Umsturz in Richtung Nationalsozialismus. Und da braucht er keinen, der ihm das einflüstert oder so. Also er ist tatsächlich selber Antreiber.
Die NS-Rhetorik hat Viktor Klemperer in seinem Kompendium Die Sprache des Dritten Reiches kommentiert. Das ist ein Klassiker. Meinen Sie, ein Buch über die AfD-Sprache könnte einer großen Öffentlichkeit die Augen öffnen?
Ich denke sowieso, dass die Sprache auf ganz verschiedenen Ebenen ja gerade sehr politisch verhandelt wird. Also wir haben jetzt gerade das Verbot der Gendersprache in Bayern. Also das heißt, es geht auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und ich glaube, da ist es nochmal wichtiger, sich jetzt nicht einfach nur einzelne Begriffe anzuschauen, sondern zu schauen, wie wird gesprochen. Und wer wird ausgeschlossen durch Sprache und wer bestimmt, was gesprochen werden darf. Das fing ja alles schon an in den 90er Jahren mit dieser Kampagne der Political Correctness, wo dann behauptet wurde, man darf nicht mehr bestimmte Sachen sagen. Und da geht es aber letztlich darum, dass mit dem Vorwurf der politischen Korrektheit eine bestimmte Gruppe nicht mehr sagen soll, was korrekt ist oder was nicht korrekt ist. Eigentlich geht es um den Kampf, wer sagt, was korrekt ist und wer sagt, was gesprochen werden darf und wie gesprochen werden soll. Und das ist, denke ich, ein ganz wichtiges Thema.
Und das passt wiederum auch in die etwas krude Argumentation von Höcke, dass er als Geschichtslehrer nichts von der Geschichtsträchtigkeit des Satzes gewusst haben will, für den er heute verurteilt wurde?
Ja, das ist wirklich krude. Er hat sogar im Prozess gesagt, dass er sich nie wirklich mit dem Nationalsozialismus beschäftigt habe. Ich habe es jetzt so mitbekommen, dass er das gesagt haben soll. Ich meine, das ist als Geschichtslehrer natürlich ein Armutszeugnis. Und ich glaube das auch nicht. Aber viel wichtiger ist, und das kam im Prozess gar nicht vor, dass die SA-Parole nicht einfach nur eine SA-Parole war, sondern die Parole Alles für Deutschland ist sogar noch die zentrale Parole der Neonazis. Das fing an mit Michael Kühn in den 70er Jahren, als er die Aktionsfront Nationale Sozialisten gegründet hat. Da hat er direkt angefangen mit Alles für Deutschland. Dann haben die sich getroffen in den 90er Jahren mit der NSDAP-AO aus den Vereinigten Staaten und haben gesagt, wir sind wieder da, Alles für Deutschland. Als die Kameradschaftsszene 2004 sich mit der NPD zusammengeschlossen haben, haben sie das mit der Erklärung gemacht, die unterschrieben war, Alles für Deutschland ist ohne Ende die Rechtsrockszene, die Nazi-Rockmusik. Da gab es eine Gruppe Volkshorn, das war eine der bekanntesten Rechtsrock-Bands, die hatten ein Album, eine Platte, die hieß Alles für Deutschland. Das lässt sich ohne Ende fortführen. Alles für Deutschland ist quasi die zentrale Parole der Neonazis, die damit anknüpfen an die SA, um dann halt damit voranzuschreiten. Da ist dann halt Höcke einzuordnen.
Der Soziologe Andreas Kemper am Tag des Urteils gegen den thüringischen Spitzenkandidaten der AfD, Björn Höcke. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Kemper.
Ich danke auch.
Weiter geht's mit Bettina Ritter.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Leitung des Mitteldeutschen Rundfunks hat Kritik von Beschäftigten- und Journalistenverbänden an geplanten Kürzungen im Bereich der investigativen Formate zurückgewiesen. Investigative Recherchen seien für den Sender sehr wichtig, erklärte die Intendanz in Leipzig. Deshalb werde es im MDR auch in Zukunft Investigativjournalismus mit entsprechenden Angeboten geben. Anstelle der von Mitarbeitenden des Hauses behaupteten Kürzungen sei geplant, die Vernetzung der investigativ arbeitenden Redaktionen im Sender zu verbessern, betonte die Intendanz. Dabei sollten auch redaktionelle Doppelstrukturen abgebaut werden. Zuvor hatten Mitarbeitende die Leitung des Senders für die Streichung von Sendeplätzen von Investigativmagazinen kritisiert. Die Produktionsallianz hat sich gegen die Kritik an der Vergabe ihres mit 40.000 Euro dotierten Karl-Lemmle-Preises an den Produzenten Martin Moskowitz gewehrt. Protest gegen die Preisverleihung kam zuvor von 16 Verbänden und Vereinen Filmschaffender, die in einem offenen Brief die Vergabe als falsches Signal bezeichneten. Der Grund: Moskowitz hat als Produzent unter anderem Manta Manta, zweiter Teil, verantwortet. Jenen Film, bei dem es massive Vorwürfe gegen Til Schweiger wegen Schikanen und Machtmissbrauch am Set gab. Der Sprecher der Produktionsallianz, Björn Böning, sagte dazu im Deutschlandfunk Kultur:
Die Jury, die unabhängig ist und aus Expertinnen und Experten der Branche besteht, aber auch der Stadt Laupheim, die ja den Namensgründer Karl Lemmle auch ein Denkmal gesetzt hat mit diesem Preis, hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht und hat 40-jähriges Filmschaffen von Martin Moskowitz beurteilt. Und dieses 40-jährige Filmschaffen steht aus Sicht der Jury ganz in der Tradition des Namensgebers für die internationale Ausrichtung der fünften Kunst, nämlich hohen künstlerischen Anspruch mit wirtschaftlichem Sachverstand zu verbinden. Und insofern halten wir diese Begründung der Jury für sachgemäß und für absolut richtig.
Björn Böning, Sprecher der Produktionsallianz, die rund 370 Mitgliedsunternehmen aus den Bereichen Animation, Entertainment, Dokumentation, Fernsehen, Kino und Werbung vertritt. Der Filmemacher Roman Polanski hat den Verleumdungsprozess um Missbrauchsvorwürfe gegen ihn gewonnen. Das Pariser Strafgericht sprach den 90-Jährigen von einer Anklage frei, die die britische Schauspielerin Charlotte Lewis erhoben hatte. Sie hatte Polanski vorgeworfen, sie 1983 vergewaltigt zu haben. Diese Vorwürfe bezeichnete Polanski in einem 2019 veröffentlichten Gespräch als abscheuliche Lüge. Lewis klagte wegen Verleumdung, was die Richter jedoch anders sahen. Der Dramaturg und Intendant Matthias Lilienthal übernimmt ab 2026 die Leitung der Lessing-Tage am Thalia-Theater in Hamburg. Die designierte Intendantin Sonja Anders holte den 64-Jährigen als zukünftigen künstlerischen Leiter des traditionsreichen Theaterfestivals in ihr Team. In der Vergangenheit war Lilienthal als Intendant am Hau in Berlin und an den Münchner Kammerspielen tätig und hat 2014 das Festival Theater der Welt geleitet.
Der massenhafte Protest in den letzten Wochen hat nichts genutzt. Mit der Mehrheit der Regierungspartei Georgischer Traum hat das Parlament in Tbilisi heute einem Gesetz zugestimmt, das Kritiker russisches Gesetz nennen. Weil alle Nichtregierungsorganisationen, die mit mehr als 20% aus dem Ausland finanziert werden, nun auch in Georgien als Agenten ausländischer Einflussnahme gelten. Saal Andronikaschwili forscht am Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung. Jetzt ist er am Telefon. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Hutke.
In deutschen Medien wird heute Abend über die Rüge aus Washington berichtet und über weitere Proteste in Georgien. Was kommt da Ihrer Ansicht nach auf das Land zu?
Ja, es ist ein sehr dramatischer Moment für Georgien. Mit diesem Gesetz steht auch der außenpolitische Kurs des Landes auf der Kippe. Die Regierung hat im Grunde genommen mit diesem Gesetz die massive Kritik aus dem Innen und aus dem Ausland ignoriert und einen Druck Richtung Russland gemacht und weg von Europa. Was jetzt auf uns zukommt, sozusagen, ist noch schwer vorauszusehen, aber immerhin gibt es noch Spielräume, weil die Präsidentin Georgiens, Salome Zurabishvili, Veto einlegen wird und in diesen 2 Wochen kann man noch weiter verhandeln. Es ist noch möglich, dass die Regierung danach das Gesetz ändert bzw. zurücknimmt.
Wer könnte denn da mit wem verhandeln und eigentlich ist doch der Spielraum der Präsidentin sehr eingeschränkt. Das kann doch vom Parlament gekippt werden, das Veto.
Das ist wahr, aber auch der Premierminister Kobachidze hat heute angekündigt, dass wenn von der Venedig-Kommission des Europarates eine Einschätzung zum Gesetz kommt, dann gibt es einen Spielraum sozusagen, das Gesetz eventuell abzuändern. Aber die Zeichen stehen, trotz dass es sozusagen ein Rückweg oder ein Weg für einen Rückzug für die Regierung, aber trotzdem bis jetzt stehen die Zeichen auf Konfrontation.
Nach dem, was Sie jetzt schildern, wie konnte es überhaupt so weit kommen? Seit Jahren warten die Georgier, zumindest viele, auf den EU-Beitrittsstatus und nun das.
Das ist die bittere Ironie dieser Stunde. weil für alle Vorgängerregierungen war der EU-Beitritt ein sehr ferner Traum. Aus der EU kam immer die Aussage, es ist weder eine mittel- noch eine langfristige Perspektive, sondern eine sehr weite Zukunftsmusik. Und jetzt, wo Europa bereit ist, Beitrittsgespräche mit Georgien zu eröffnen, ist gerade die georgische Regierung, die gegen den Willen der georgischen Bevölkerung Europa jetzt die kalte Schulter zeigt.
Welche Rolle spielen dabei die Parlamentswahlen im Oktober und welche Rolle spielt Parteigründer, Oligarch, Medienmogul Ivanischvili?
Diese Wahlen spielen eine ausschlaggebende Rolle, weil diese Wahlen finden zum ersten Mal als Verhältniswahlen statt. Und es ist durchaus möglich, dass georgischer Traum seine Mehrheit verliert bei diesen Wahlen. Der Oligarch Ivanischvili, Parteigründer der Regierpartei des georgischen Traumes, bangt um seine Macht, die er in diesen 12 Jahren autoritär gefestigt hat. Und das ist auch der Hintergrund dieses Gesetzes, mit dem er die Zivilgesellschaft nun zerstören möchte, um im Grunde genommen bei den Wahlen völlig konkurrenzlos dazustehen. Ob ihm das gelingt, das steht auf einem anderen Blatt, weil Massenproteste in Tbilisi und in anderen Städten Georgiens werden weitergehen.
Besonders die Universitäten, die Studentinnen und Studenten waren an den Protesten gegen dieses Gesetz beteiligt. Können Sie uns erzählen, wie steht es um die georgische Kunst- und Kulturszene? Gab es da auch ein breites Widerstreben? Wie war das aufgestellt? Wie ist das aufgestellt?
Ja, auf jeden Fall. Überhaupt kann man sagen, dass diese autoritäre, also diese zunehmende Autoritarisierung der georgischen Regierung hat auch damit angefangen, mit der Attacke auf Kunst- und Kulturszene angefangen. Viele oder die Mehrheit der georgischen Künstlerinnen und Künstler, auch der weltweit berühmten Prominenzen, sind im Grunde genommen gegen das Gesetz. Viel wichtiger aber ist, dass es die junge Generation ist, Studentinnen und Studenten, sogar Schülerinnen und Schüler, die auf die Straße gehen. Sie sind Motor dieser Proteste. Diese Proteste sind nicht von den politischen Parteien organisiert, sie sind nicht organisiert von der Zivilgesellschaft, sondern sind ganz spontane Proteste, die eigentlich von diesem Geist der jungen Menschen getragen sind und werden. Und das gibt auch einen Schimmer der Zukunft, dass diese Generation im Grunde genommen es schafft, gegen die geballte Staatsgewalt durchzuhalten.
Das heißt, Sie sind da eigentlich ganz hoffnungsfroh, obwohl man doch immer schon noch einen Unterschied machen muss zwischen den akademischen Eliten, in diesem Fall auch die Studentinnen und Studenten in Tbilisi und der ländlichen Bevölkerung.
In der Tat. Man muss auch differenzieren sozusagen zwischen Studenten und Studenten und den Rektoren der Universitäten, die heute im Grunde genommen Ivanischvili unterstützt haben gegen den Willen ihrer Studenten. Aber sie haben auch durchaus recht, dass man auch unterscheiden muss zwischen Stadteliten sozusagen und der ländlichen Bevölkerung. Aber diese Proteste finden nicht nur in Tbilisi statt, sondern sie finden praktisch in jeder Großstadt Georgiens statt. Es sind nicht nur Studentinnen und Studenten, sondern sind auch Arbeiterinnen und Arbeiter, die gegen das Gesetz protestieren und für Europa auf die Straße gehen. Es ist schwer im Moment zu sagen, aber es kann durchaus sein, und das ist sozusagen die große Hoffnung, dass es zu landesweiten Protesten und zu einer Art Generalstreik kommt. Das ist die einzige Möglichkeit im Grunde genommen für georgische Zivilgesellschaft, das Regime Ivanischvili aufzuhalten, weil er kann sich nur auf pure Gewalt stützen und selbst aber sozusagen die Instrumente, Gewaltinstrumente, die er in der Hand hat, sind nicht so stark wie diese absolute Mehrheit der georgischen Bevölkerung, die dann eben für die europäische Zukunft eintritt.
Sagt der georgische Literaturwissenschaftler Sal Andronikashvili. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und wünsche Ihnen alles Gute.
Ich danke Ihnen.
Nachdem Karl-Ove Knausgård auch die vier Jahreszeiten durchgespielt hat, erschien ihm vor 2 Jahren ein Morgenstern. Es folgten die Wölfe aus dem Wald der Ewigkeit und morgen kommt der 3. Band seiner aktuellen Romanreihe auf den Markt, das 3. Königreich. Tobias Wenzel hatte wieder die besondere Gelegenheit, mit dem norwegischen Schriftsteller zu sprechen in seiner britischen Wahlheimat.
When I was little, I was incredibly afraid of ghosts, but not the devil, no.
Als Kind hatte ich unglaubliche Angst vor Geistern, aber nicht vom Teufel.
Erzählt Karl-Ove Knausgård bei seinem Literaturagenten in London. In seinem Roman Das dritte Königreich lernen aber einige Figuren den Teufel fürchten oder das, was sie dafür halten. Seit dem Auftauchen des Morgensterns sind in Norwegen keine Menschen mehr gestorben. Die Geschichte spielt an denselben Sommertagen wie der 1. Band des Romanprojekts. Die Figuren mit ihren Geheimnissen erscheinen nun in einem anderen Licht. Der Polizist Geyer, der in einem Dreifachmord ermittelt, führt ein Doppelleben mit 2 Frauen. Die bipolare Künstlerin Tove verschweigt ihrem Mann Arne, dass sie ihn deshalb liebt, weil er so durchschnittlich ist. Die Pfarrerin Katrine hält nicht nur ihre Schwangerschaft vor ihrem Partner geheim, sondern stellt auch erstaunt fest, dass sie nicht an Gott glaubt. Geheimnisse sind wichtig, ist Knausgård überzeugt.
Es ist fast schon ein Albtraum, alles zu wissen. Gott sei Dank können wir das nicht und werden das auch nie können. Wir haben nur einen begrenzten Zugriff auf die Welt.
Deshalb lässt Knausgård erneut etliche Ich-Erzählerinnen und Erzähler sprechen. Die Summe ihrer Perspektiven ist für ihn die bestmögliche Annäherung an die Wahrheit. Die bipolare Tove etwa sieht und hört den Teufel.
Arne hofft, dass du krank wirst, damit er dich ein paar Monate los wird. Ich beachte dich gar nicht. Ich denke schon, dass du das tust.
Steckt der Teufel also nur als Hirngespinst im Kopf der Kranken oder auch ganz real in der Welt? Hat ihn Geyer bei seinen Mordermittlungen auf dem Standbild eines Videos ausgemacht? Im Roman, der auf Deutsch 656, also fast 666 Seiten umfasst, beschreibt die Pfarrerin Katrine, wie Geyer sie zu ihrer eigenen Überraschung aufsucht.
Er klickte eine neue Datei an und auf dem Bildschirm tauchte eine Aufnahme auf. Sie war extrem unscharf und körnig, aber man erkannte eine Gestalt, einen Teil von einem Körper, einen offenen Mund, Löcher, wo Augen hätten sein sollen. »Ich verstehe immer noch nicht, was das mit mir zu tun hat«, sagte ich. Er sah mich an. »Halten Sie es für möglich, dass es den Teufel gibt?«
Knausgård sät gekonnt Zweifel, bei den Lesern wie bei seinen Figuren. Die junge Line weiß nicht, ob sie Waldemar verlassen soll, in den sie verliebt ist, der ihr aber Angst macht. Waldemar zelebriert den Schmerz und ist fasziniert von der mittelalterlichen Vorstellung, nach der auf das Reich Gottes das Reich Jesu folgt und dann das des Heiligen Geistes. Diese Zeit sieht Waldemar nun angebrochen.
To me, that's our time, the visual, ungrounded time of screens and information.
Für mich ist das unsere Zeit, die visuelle, ungeerdete Zeit der Bildschirme und Informationen. Das ist genau das Gefühl, aus dem heraus ich die Morgensternbücher geschrieben habe, dass wir der Natur den Rücken gekehrt haben.
That we somehow are turning our back to nature.
Er habe sich lange überhaupt nicht für die Blumen in seinem Garten interessiert, bis er irgendwann selbst zu säen und zu pflanzen begann.
Diese Pflanzen haben mir plötzlich etwas bedeutet.
Vom Verhältnis des Menschen zur Natur bis zur Grauzone zwischen Leben und Tod und der Frage nach dem Bewusstsein eines Koma-Patienten. Karl-Ove Knausgård lässt in Das dritte Königreich erneut große existenzielle Fragen, ganz natürlich aus seinem realistisch beschriebenen Figurenkosmos heraus aufkommen. Um da beim Schreiben selbst den Überblick zu bewahren, habe er sicher eine Riesen-Pinnwand mit Notizen zu jeder Figur und ihren Beziehungen zu anderen, sage ich.
No, I have nothing. There's nothing. I don't plan anything. It's all improvisation.
Ich plane nichts. Es ist alles improvisiert.
Überrascht mich der Autor. Die Romanreihe werde wohl auf letztlich 7 Bände hinauslaufen, sagt er. Vielleicht auch auf mehr. Ob er nicht mal 1 Jahr Schreibpause einlegen könne, aus Rücksicht auf Menschen, die nicht mit dem Lesen hinterherkämen, frage ich.
Yeah, I've been thinking about that.
Ich habe schon mit dem Gedanken gespielt, 1 Jahr lang nur zu lesen. Aber in mir gibt es dieses tief verwurzelte Gefühl, dass ich etwas tun muss. Lesen bedeutet für mich nichts tun, faul sein. Da spricht der Protestant aus mir. Ohne zu schreiben fühle ich mich nutzlos, fehl am Platz. Ich bräuchte eine andere Beschäftigung.
Er könne sich ja ein Jahr als Teufel versuchen, schlage ich vor.
I'm too naive to be the devil, I think. He's very cynical.
Ich glaube, ich bin zu naiv, um der Teufel zu sein. Er ist sehr zynisch.
Karl-Ove Knausgård. Morgen erscheint Das Dritte Königreich, übersetzt von Paul Berf. Abends liest der Norweger in Köln und am Donnerstag in München. Jetzt kommt Hans von Trotha an die Reihe. Er wendet die Seiten der Zeitungsfeuilletons.
Rüdiger Schaper liebt das analytische Wortspiel. Daraus wird im Tagesspiegel eine gereimte Überschrift. Thema: die Wende. Rüdiger Schaper spricht vom W-Wort. Leben in der Welt der Wende, hat es irgendwann ein Ende, fragt er. Die Antwort lautet natürlich nein. Anders ist die Scholz'sche Zeitenwende, erklärt 3 Tage nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Und tatsächlich, die Welt hat sich gewendet. Vor kurzem hätte man es nicht für möglich gehalten, dass ernsthaft über die Wiedereinführung der Wehrpflicht diskutiert wird, dass Boris Pistorius im Politbarometer als beliebtester Politiker geführt wird, illustriert den Wandel, Schapers Meinung nach, erschreckend eindrucksvoll. Auf dem Chefposten im Verteidigungsministerium wurde früher die innerparteiliche Konkurrenz geschreddert. Die FDP forderte kürzlich eine Wirtschaftswende. Es gibt eine neue Studie zur Verkehrs- und Klimawende. Kaum ein Begriff, so das Fazit, wird so inflationär gebraucht und so ambivalent. Und da kommt das Wortspiel. Zeige deine Wunde, zitiert Rüdiger Schaper Josef Beuys. Da müsse man nur einen Buchstaben austauschen. Zeige deine Wende. Dabei sei die Wende ein Synonym für Krise, verbunden mit der Hoffnung, dass sich etwas dreht, zum Besseren wendet. Ambivalent also, uneindeutig und damit anscheinend Ausdruck unserer Zeit. Eindeutige Antworten sind gerade kaum zu bekommen, nicht einmal bei einem Thema wie Männlichkeit. Toni Tholen, Männlichkeitsforscher an der Universität Hildesheim, wird in der Taz gefragt, welche Figur aus dem klassischen Literaturkanon sein Männlichkeitsbild positiv geprägt habe. Da kommt der Mann ins Schleudern, hat viele schillernde Figuren im Kopf, aber die meisten seien, da haben wir es schon wieder sogar gesteigert, sehr ambivalent. Im Weltinterview spricht der Publizist Nikolaus Jakob über die Langzeitstudie Medienvertrauen. Das Blatt springt gleich auf die scheinbar eindeutige Meldung, dass nur 44% der Menschen in Deutschland sagen, dass sie Medien voll und ganz bzw. überwiegend vertrauen. Da haben die Medien ein Problem, oder? Lautet die Frage. Nikolaus Jakob antwortet: Die Frage impliziert, dass ein hohes Medienvertrauen normativ etwas Gutes ist. Die Vertrauensforschung zeigt aber, dass nur Systeme, die nicht demokratisch sind, Vertrauensquoten von 80 oder 90% erreichen. Demokratie, führt der Professor aus, bedeutet ja in der Regel, Kompromisse einzugehen. Eine einfache und schlüssige Problemlösung gibt es fast nie. Aber, und da ist sie wieder, die Ambivalenz nur unter anderem Namen, es ist unbefriedigend, Ambiguität zu ertragen. Es fällt der Begriff Ambiguitätstoleranz, also das Ertragen von Uneindeutigkeit, die hält sich wohl in Grenzen. Nicht alle Bürger wollen das ertragen, erläutert Nikolaus Jakob. Jedoch, Medien können die Komplexität der Welt und die Ambiguität von demokratischer Politik nicht einfach auflösen. Bitte bedenken. Die Taz löst das Problem, sagen wir mal, punktuell, unter Verweis auf die All-You-Can-Drink-Flat bei Sausolitos und neue Möglichkeiten, mit dem umzugehen, was diese für den folgenden Tag bedeuten kann. Das Start-up Hangover Refresh bietet jetzt einen mobilen Infusionsservice, der nach einer durchzechten Nacht wieder auf die Beine helfen soll. Die verabreichte Hangover-Infusion besteht aus einer Schmerztablette, Kochsalz- und Elektrolytelösung und Vitaminen sowie je nach Paket zusätzlich aus Vitamin C und B. Wenn der schwere Schädel nur von ein paar Bierchen herrührt, so die Taz, sollte das Paket lange Nacht ausreichen. Hat das Berghain wieder zugeschlagen, könnte 3 Tage wach angebrachter sein. Für Paare gibt es das Paket zusammen im Bett. Scheint, als wäre das Leben doch ein Wunschkonzert, findet Lilly Schröder. Eine Wende in der Welt des Katers in wünschenswerter Eindeutigkeit. Ein Mac-Menü, das man sich nach Lust und Laune zusammenstellt, wie die Taz-Autorin es formuliert: Rausch ja, Kater nein, Spaß ja, Schmerzen nein. Geht doch.
Hans von Trotha's Kulturpresseschau in Fazit mit Gabi Wuttke. Gute Nacht.